Sie hören SBS German.
Herzlich willkommen zu Im Gespräch am Donnerstagabend mit mir, Trudi Latour. Heute spreche ich mit Daniel Marx, einem deutschen jungen klassischen Gitarristen, der hier in Australien eine kleine Konzertreihe gespielt hat. Schon zur Einleitung hören Sie im Hintergrund Daniel Marx auf der Gitarre. Er war bei uns im Studio zu Gast zu einem Interview und brachte sein Instrument mit, um live etwas zu spielen. Es handelt sich um das Ständchen, ein Lied von Schubert, die Musik zu einem Gedicht von Ludwig Rellstab. Schon mit 7 Jahren begann Daniel Marx seine musikalische Ausbildung an der Musikschule in Erding, dann an den Musikhochschulen in München und Köln. Er hat einen Bachelor- und einen Mastersabschluss mit Auszeichnung gemacht und ging dann mit einem Stipendium nach L.A. Zurzeit schreibt er eine Doktorarbeit in Musik über die Gitarre und ihre Entwicklung im deutschsprachigen Raum. Daniel hat 12 internationale Wettbewerbe gewonnen, Preise und Stipendien in Europa und Amerika und eine CD herausgebracht, The Italian Recital, von der wir in diesem Programm auch ein paar Kostproben hören werden. Ja, dann erstmal herzlich willkommen bei uns im Studio, Daniel Marx.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Schön hier zu sein im sonnigen Sydney bei euch.
Ja, du bist ja von weit her gekommen, aus Deutschland oder der Schweiz. Erzähl uns doch ein bisschen über dich. Stell dich mal vor.
Gerne. Also ich bin von Zürich gekommen, von Zürich eingeflogen sozusagen. Dort wohne ich jetzt aber erst seit ein paar Monaten eigentlich. Gut einem halben Jahr bin ich umgezogen nach Zürich und ja, komme aber eigentlich aus Oberbayern, aus einer kleinen Stadt, die heißt Dorfen. Kennt man also nicht. Ist im Osten von München, zwischen München und Passau kann man sagen. Im Norden ist Landshut, im Süden ist Rosenheim. Das kennt man vielleicht, wenn man in Urlaub fährt. Genau, und ich bin klassischer Gitarrist, also ich spiele klassische Musik auf der Gitarre, ist eine Nylon-Saiten-Gitarre, ist nicht wirklich eine so stahlseitende E-Gitarre, die man meistens kennt.
Ist das bei klassischer Musik immer so, dass das eher Nylon-Saiten sind?
Also bei Gitarre ja, bei Gitarre auf jeden Fall, ja. Also es ist ja diese Stahlseiten-Gitarre, die sind eher so Singer-Songwriter meistens, die dann halt singen und sich begleiten, und E-Gitarre ist ja eh so Pop oder Rock, genau, geht in die Richtung.
Ja, und da hast du schon ganz früh mit angefangen mit der Gitarre. Erzähl uns doch mal, wie es dazu kam. Wie ist dein Interesse da geweckt worden?
Also natürlich meine Mutter, die war Musikerin und wollte unbedingt, dass wir halt auch Instrumente lernen. Und eigentlich hatte sie für mich und meinen Bruder Klavier vorgesehen und hatte auch so einen Lehrer, der dann immer zu uns nach Hause gekommen ist. Allerdings habe ich mich mit ihm so mäßig verstanden. Also ich war, glaube ich, noch relativ jung und habe ihn halt dann einmal so vergrault, weil ich an die Tür geschrieben habe, Stefan ist nicht willkommen. So, ja, genau. Dann war der total beleidigt und hat gesagt, ja, also so geht's nicht weiter und das kann halt nicht sein und was machen wir jetzt mit dem Kind? Und dann haben sie halt erstmal aufgehört mit dem Klavierunterricht.
Wann war der? Wie alt
war ich um die 5 Jahre alt.
Naja, das muss man, dass du da überhaupt schon schreiben könntest, finde ich, müsste man schon mal hoch anrechnen.
Ja, mit allem, was ich, ja, konnte, habe ich auf jeden Fall klar gemacht, dass ich nicht wollte, dass er.
Weil du ihn einfach nicht mochtest als Person.
Ich glaube, er war mir einfach zu streng und dann dieses Klavier und das war irgendwie alles so, nein, nicht so. Und ich wollte irgendwie viel zu viel auf einmal, wollte natürlich schon richtig groß und laut spielen und war natürlich auch ein bisschen ein wildes Kind. Genau, das war dem alles nicht ganz zuträglich. dann war es aber auch so, eben meine Mutter hat im Orchester gespielt und dann waren wir ganz oft auf Konzerten und mein Vater und meine Mutter haben in ihrer Freizeit noch in so einer irischen Volksmusik, also Irish Folk Band gespielt.
Ah, deine Mutter spielt dann also Geige?
Genau, und mein Vater hat Flöte gespielt, genau, sie spielt Geige. Aber sie hatten in der Band hatten sie halt auch einen Gitarristen und den habe ich wirklich bewundert. So war absolut ihm zu Füßen gelegen und immer wenn er gespielt hat, das habe ich einfach ganz toll gefunden und habe dann eben meine Mama halt da immer wieder so drauf angesprochen, dass ich das irgendwie so toll finde und dass ich das halt gerne lernen würde. Und dann hat sie gemeint, ja gut, dann probieren wir es und da ist dann dabei geblieben.
Ja, super. Also das ist aber auch schon ein junges Alter, um Gitarre zu lernen. Ne? Dann kann man das schon richtig greifen, wenn man so 6 oder 7 ist?
Also es gibt diese kleinen Gitarren halt für Kinder, aber es ist schon anders. Also weil dann natürlich auch die Spannung von den Saiten ein bisschen anders ist und man kann es schon greifen, aber es ist schon auch, also es ist auch sehr simplistisch, was man da macht am Anfang. Also man spielt halt ganz einfache Melodien und genau, tastet sich langsam voran.
Und hast du denn direkt mit klassischer Musik angefangen?
Eigentlich ja. Also ich habe mit klassischer Musik angefangen, allerdings war das dann für mich ein bisschen schwierig, das zu verstehen, wenn man dann jünger ist, weil natürlich es gibt so viele verschiedene Stilrichtungen von Gitarre, also und in jeder irgendwie Volksmusikform gibt es Gitarre und dann gibt es Pop-Songs, die mit Gitarre sind und dann gibt es irgendwie Klassik, die mit Gitarre gespielt wird und das habe ich auch erstmal überhaupt nicht verstanden und also ich habe dann schon 5 Jahre, glaube ich, habe ich einfach diese klassische Basis gemacht, bis ich irgendwie 12 war vielleicht oder ja genau, von 7 bin ich 12 und dann wollte ich halt ein bisschen mich ausprobieren, aber auch ein paar andere Sachen gemacht, bin aber dann irgendwie relativ schnell wieder zurück zur klassischen Gitarre gekommen, weil es einfach mich, also glaube die rechte Hand vor allem und diese Sinnlichkeit vom Spielen, also dieses Berühren der Saiten und dass man da so genau sein muss und aber gleichzeitig auch dieses wie so ein kleines Orchester in so einem Instrument drin zu haben, das hat mich halt unglaublich fasziniert. So, also ich habe immer wieder auch gerne sowas wie Lieder gesungen auf der Gitarre oder so, einfach so zum Spaß, zur Gaudi. Aber das war nicht das, was mich, das war eher so oberflächlich am Ende. Also wenn ich wirklich geübt habe, dann war es eigentlich immer so Klassik. Und da konnte ich irgendwie am tiefsten reingehen und auch am meisten irgendwie entdecken und am meisten, ja, erleben. Und genau, das habe ich einfach weitergemacht dann.
Das Repertoire für klassische Gitarre, ist das eigentlich groß? Ich stelle mir da immer so spanische Musik vor.
Ja, also natürlich, andere Klammer auf, also ich mache auch einen Doktor in Musik. Das ist so eine Sache, die man halt in England machen kann. Das existiert im deutschen Sprachraum eigentlich in der Form gar nicht. Aber weil du es gerade sagst, das ist ja so spanisch und das für uns, also in Deutschland ist das wahnsinnig mit Spanien besetzt.
Ja.
Und es gibt einige Kompositionen, das stimmt und ist absolut richtig, aber es gibt auch in allen anderen Ländern Kompositionen für Gitarre und
die kennt man nur nicht so,
die
ne?
Kennt man nicht so, genau. Also es ist halt sehr diese Idee von diesem Spanier, der halt Gitarre spielt, was eher so auch so ein bisschen in Richtung Flamenco geht, ist bei uns sehr so präsent. Also das Denken, das ist halt für uns das, was wir daran denken. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es ein anderes Instrument gibt, was so nah an so eine Vorstellung verknüpft ist. Also wenn man jetzt zum Beispiel an Geige denkt oder an
Geige, da denke ich,
oder Klavier oder
Mozart, Zigeuner, irische Musik.
Ja,
da gibt es ganz verschiedene Rubriken. Ne? Mhm.
Aber ich finde wirklich, wenn man halt diese auch die Form sieht von der klassischen Gitarre, denkt man sofort, oh, der Spanier kommt rein. Und, Temperament.
Seltsam. Und du machst also eine Doktorarbeit über die Gitarre, wo sie vertreten ist? Oder
ja, was es das geht, Thema? Also das Thema ist eigentlich, es geht halt mehr um die Gitarre im deutschsprachigen Raum. Und auch die Entwicklung davon. Es gibt einfach ganz viel Repertoire und ganz viele Komponisten, die geschrieben haben für das Instrument, die man eigentlich nicht kennt. Und das ist halt schade. Das ist natürlich, also man könnte da ganz viele Komponisten spielen und wird aber irgendwie nicht gemacht, weil es einfach nicht so im Bewusstsein ist, der Gitarristen
aktuell.
Das ist aktuell.
Ja interessant. Also um welche Zeiten handelt es sich denn hier? Welche Jahre?
Also
Jahrhunderte?
Das beginnt eigentlich schon in der Klassik, also eigentlich schon vorher. Man kann schon sagen, dass es gab ja schon Lautenisten vorher. Also für Laute kann man sehr ähnlich schreiben wie für Gitarre und man kann es auch sehr gut auf Gitarre dann spielen.
Also so Minnesang und sowas, die hatten doch schon Laute,
ja, genau,
nicht
zum
wahr?
Beispiel. Ja,
das heißt, das war schon im Mittelalter dann bekannt,
es ist
so ein
eigentlich,
Seiteninstrument.
Ja, natürlich, absolut bekannt und auch überall präsent und überall gespielt. Also war eigentlich fast größer als sie heute, also die klassische Gitarre, die akustische Gitarre als Instrument. Weil man konnte natürlich auf einer Laute gut drei Instrumente vereinen. Also wenn man begleiten musste, dann war es am günstigsten, also es hat am wenigsten gekostet, einen Lautenisten zu bekommen, weil sonst hätte man ein Cello, eine Geige und eine Bratsche zum Beispiel organisieren, so eine Viola da Gamba oder so. Und dann ist es halt günstiger, weil der Lautenist kann halt diese drei Sachen auf einem Instrument vereinen. War es halt dann, das war mit der Grund, wieso man halt auch Laute dann mehr und mehr gespielt hat.
Kannst du das vielleicht noch ein bisschen weiter erklären? Wie kann man auf der Laute diese drei anderen Instrumente vereinen oder warum kann eine Geige alleine nicht als Begleitinstrument für Gesang, wäre es wahrscheinlich, funktionieren?
Das ist genau das, was auch ich halt auf Gitarre so toll finde, ist diese Möglichkeit, im Grunde wie so ein kleines Streichquartett auf dem Instrument zu haben. Also man hat einen Bass halt, den wird vom Daumen gespielt immer und der geht wirklich ja in Richtung halt Cello oder Kontrabass oder Fagott könnte man auch sagen, also so ein tiefes Instrument, was halt einen Untergrund schafft. Dann gibt es die Saiten, die so in den Mittelstimmen, sagt man das, liegen und die sind eher, ja, die können eher in so eine Richtung wie eben so eine Bratsche gehen oder halt ein Instrument, was oder die zweite Geige halt, was schon begleitet eher, aber was auch der Melodie schon unterstützt. Und dann kann man aber auch auf einer Gitarre oder auf einer Laute eben hohe Register spielen und das ist dann wie ein Solo-Instrument, also wie eine Solo-Geige oder eine Flöte oder so. Genau, und diese drei Möglichkeiten hat man halt auf der Gitarre oder auf der Laute eben auch.
Um die gleichzeitig zu spielen, ja, ist
genau.
Ja nur der Trick und die Kunst.
Ja.
Ah, ja, genau. Und wenn du jetzt eine Geige hast, dann spielen Geiger ja meistens nur eine Melodielinie.
Mhm,
nicht,
genau.
Nicht zwei Seiten auf einmal. Kommt zwar vor, aber
es gibt,
nicht so oft.
Es
ne?
gibt diese zum Beispiel, ganz bekannt sind die Solostücke von Johann Sebastian Bach für Geige oder es gibt auch die Fantasien von Telemann für Solo-Geige ohne Begleitung. Das hat es schon gegeben, aber das ist nicht so häufig für das Instrument. Das ist nicht unbedingt das, wo die Stärke von dem Instrument liegt. Man kann schon mal zwei oder sogar drei Saiten zusammenspielen, aber dann kommt es ja so von unten nach oben. Das ist einfach nicht so der Vorteil des Instrumentes ist. Also das, was eine Geige toll kann, sind einfach Melodien und
Engelsgesang.
Ja, genau, einfach so richtig schmelzen lassen und ja, singen.
Ja.
Und das, was eine Gitarre halt gut kann, ist dieses, also eine klassische Gitarre oder eben diese Art von Laute, wie sich das halt auch entwickelt hat, ist halt dieses Vereinen und ja, fast schon kammermusikalische Spiel von mehreren Stimmen in einem Instrument.
Das ist schön, da habe ich richtig einen neuen Gedanken gelernt. Vielen Dank, Daniel.
Bitte.
Gab es denn auch Stücke von den bekannten Mozart, Haydn, Beethoven oder so, die für Gitarre geschrieben worden sind? Oder haben die das einfach ausgelassen?
Also da ist es, also Mozart, Haydn, Beethoven von den dreien ist schwierig. Also es gibt schon, es gibt Arrangements, aber wirklich geschrieben hat da, also meines
Warum
Wissens
haben die das nicht gemacht? Weil die ein großes Orchester wollten, oder?
Warum genau sie es gemacht haben, das kann natürlich niemand sagen. Aber ich denke, es hat... Die Gitarre in der Zeit war auch schon eher so Salon-Instrument und nicht unbedingt das, was man für, also wenn du ein Komponist warst, dann wolltest du, glaube ich, eher für in der Zeit halt für Orchester schreiben, für so Instrumente, die einfach in der Gesellschaft wirklich arriviert waren, die halt auch ja halt Vorreiterinstrumente dann waren, sowas wie eben Klavier oder Orchester und Geige, auch so typische klassische Instrumente halt. Obwohl ich eben denke schon, dass da auch eben viel Gitarre gespielt worden ist. Es gibt zum Beispiel von einem, der ist ein, glaube ich, ein unterfränkischer Komponist für Gitarre, der war, kam aus der Nähe von Würzburg, der hieß oder heißt Simon Molitor. Und er hat für Gitarre geschrieben, auch wirklich große Sonaten in der Zeit verfasst, auch eben von der Zeit von Beethoven oder Mozart. Und in einer seiner größten Werke schreibt er auch vorher so eine Präambel, wo er sagt, es war ein Plädoyer für die bessere Betrachtung dieses Instrumentes. Also das halt, das ist eben nicht nur ein Instrument, was halt irgendwie jetzt zur leichten Begleitung von irgendwelchen gesellschaftlichen Events halt sich geeignet hat, sondern man konnte damit wirklich auch klassische Musik spielen. Ja, aber ich denke, es hat halt mit der Rolle von der Gitarre zu tun. Und dann hat es natürlich auch mit den persönlichen Entwicklungen der Komponisten zu tun. Also bei Beethoven weiß man ja, dass er wirklich Klavierspieler war.
Und dann nicht mehr hören konnte. Ja, genau. Auf einmal die Gitarre vielleicht zu leise. Trompete ist da besser. Mhm. Nee, und es geht ja auch darum, dass die Auftragsarbeiten durchgeführt haben. Die haben ja nicht einfach komponieren können, was sie wollten, sondern das ging ja von irgendwelchen Fürsten und der herrschaftlichen religiösen Oberhäuptern aus, die dann irgendwas Bestimmtes wollten. Da mussten die sich ja dran halten. Ne?
Mhm. Ich denke auch. Wobei Beethoven, glaube ich, war auch einer der ersten so Freelance-Komponisten, was auch beeindruckend ist. Also der sich so ein bisschen losgelöst hat von der Macht der Verlage und auch der Gönner. Also hatte natürlich seine Förderer, aber hat es auch geschafft, eben da unabhängig seine Werke zu verlegen, was auch ganz toll ist
eigentlich. Das ist auch interessant. Mhm. Wir sprachen eben schon von Orchestermusik. Du hast auch mit Orchester gespielt. Was gibt es denn da? Ist das nicht auch dort dann das Problem, dass das Repertoire relativ limitiert ist? Oder ist es wieder so, wie du eben schon sagtest, dass das Gitarrenrepertoire einfach nicht so bekannt ist?
Also es gibt schon Repertoire. Es gibt eigentlich nicht so wenig Repertoire. Und auch zum Beispiel das... Also, verbessert mich, wenn ich falsch liege, aber ich habe gehört, das meistgespielte Solokonzert aus dem 20. Jahrhundert ist ein Gitarrenkonzert. Das ist das Aranjuez-Gitarrenkonzert, was man auch wirklich normalerweise kennt in der klassischen Musik. Weil es dann ganz viel halt arrangiert wurde und dann auch von anderen Instrumenten gespielt wurde und in verschiedenen Formen. Es wurde verjazzt, was ganz häufig gespielt wird, das ist ja ganz, ganz toll, dass es das gibt für unser Instrument. Weil
und wer ist der Komponist?
Ist Joaquín Rodrigo.
Da kommen wir aber wieder auf das Spanische zu.
Ja, genau. Also, aber es gibt auch einen ganz tollen brasilianischen Komponisten, Heitor Villa-Lobos, der hat ein schönes Konzert geschrieben für Gitarre, dann einen italienischen Komponisten, Mario Castelnuovo Tedesco. Es gibt einige Gitarrenkonzerte, von denen wir ganz, ganz wenig hören. Tres Graficos zum Beispiel von Maurice Ohana hört man zum Beispiel ganz selten im Konzert. Also es gibt schon Kompositionen, dass man es mal hört, kommt selten vor. Und es hat mehr, glaube ich, mit der Lautstärke zu tun.
Wollte ich gerade fragen, kann sich die Gitarre da durchsetzen gegen so ein drei Geigen?
Ja, kann es schon, aber es ist schon schwierig. Also man braucht wirklich einen exzellenten Dirigenten und auch sehr gute Musiker, die das schaffen. Und dann braucht man auch eine Komposition, die das eben hergibt. Also der Komponist muss auch verstehen, wie das Instrument funktioniert und wie es auch im Zusammenklang mit dem Orchester funktioniert. Also berühmtes Beispiel ist das Gitarrenkonzert von Mauro Giuliani. Das ist in so Dialogform komponiert. Ja. Also dann hat man immer Orchester spricht und dann kommt das die Gitarre wieder und dann wird das Orchester eigentlich komplett raus, kommentiert nur vielleicht mal im Hintergrund, wenn man so Dominante und dann Tonika hat, dann kommt bam, einmal laut dazu. Aber ja, das funktioniert gut.
Du hast außerdem, das fand ich auch so eine lustige Kombination, mit Fagott zusammen als Duo gespielt. Da habt ihr eine ganze CD gemacht, nicht wahr?
Nein, wir haben jetzt, wir nehmen jetzt eine CD auf. Ah, also das ist jetzt ein Projekt. Wir bei der Plattenfirma Naxos sind wir gerade dabei, ein Projekt über Telemann.
Der hat ja viel für Blasinstrumente geschrieben, der Telemann.
Ja, genau.
Aber Fagott, das sieht man so was von selten heutzutage. Viele Leute wissen sich ja gar nicht, wie das Ding aussieht. Das ist doch wie ein riesiges Holzblasinstrument, was auch im Orchester, normalerweise nur im Orchester gesehen wird. Also ich habe es nur im Orchester gesehen.
Genau.
Aber mit einer Gitarre zusammen, das stelle ich mir ganz toll vor. Wie seid ihr denn da drauf gekommen? Einfach weil ihr befreundet wart oder aus musikalischer Hinsicht?
Weil wir befreundet waren und weil es, also... Erstmal nur zum wie es aussieht, das Fagott. Man nennt es ja auch das Kaminrohr. Also ist so, das Rohr, das ist Ofenrohr oder was auch immer, was halt einfach da den Rauch abzieht. Einfach so ein langes, der Nachbar vom Rainer, der wohnt in der Nähe von Mühldorf, Und er ist halt Urbayer und er sagt auch immer, du mit deinem Pfeifel. Also du mit deiner Pfeife da.
Ist aus Holz, ne?
Ja,
das
genau.
Ist ja das Interessante, dass das so ein großes Instrument ist. Mhm. Ich erinnere mich, mein Onkel hatte so eins. Wenn ich als Kind daneben stand, war das größer als ich.
Ja, das ist groß, das stimmt.
Und dass das aber aus Holz ist. Meistens sind die größeren Holzblasinstrumente ja dann eigentlich aus Metall gemacht, ne?
Ja.
Also gibt es auf jeden Fall nicht so oft zu sehen, Fagott.
Ja, also es ist absolut selten. Also, und wie wir eigentlich zusammengekommen sind, das war also eine französische Freundin von uns, hat uns halt mal engagiert. Sie ist in Rente gegangen und hat so eine Abschiedsfeier gemacht und hat sich jetzt, spiel doch mal, weil sie, es war so ein großes Event, dann sind ganz viele Leute, haben sich gefreut, dass sie jetzt endlich fertig ist mit Arbeiten. Und sie wahrscheinlich am meisten, und dann haben wir halt dort gespielt. Und es gibt eben eine tolle Komposition, auch aus der Klassik, von Karl-Andreas Göpfert. Und der hat halt für Fagott und Gitarre so eine Sonate geschrieben, 4 Sätze. Ganz interessantes Stück, und das haben wir eben dann dort aufgeführt, und das ist aber schon einige Jahre her, aber da sind wir dann irgendwie, sind wir wieder zusammengekommen. Ich habe dann in Altötting ein Konzert gespielt an der Berufsfachschule für Musik, und dann war er auch im Publikum, und ja, das Ding war eben, dass er spielt auch im Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks eben Fagott, und dann ist er natürlich auch immer sehr beschäftigt, um mit dem Orchester zu spielen, aber dann, genau, jetzt wird er auch älter. Und dann wird es weniger und weniger, und dann hat er mehr Zeit.
Ja, dann kann er mit dem jungen Spund wie dir zusammenspielen.
Ja, und das ist auch was Schönes, weil er hat wirklich unter allen großen Dirigenten gespielt, unserer Zeit halt, und hat natürlich eine ganz andere Erfahrung wie ich, der jetzt immer normalerweise Solokonzerte vorbereitet, und das ist ein ganz anderes Musizieren natürlich, und das ist echt halt, ich glaube, sowohl für ihn als auch für mich einfach eine ganz so bereichernde Erfahrung, das zu machen.
Da ist schön, da hast du so eine Art Mentor dadurch auch, darüber, wie man mit der...
Ja, nee, also das, Mentor, nee. Weiß ich nicht, weil wir...
Ihr seid ja gleichberechtigt.
Ja, eigentlich schon, also wir versuchen uns nicht, also wir haben das nie wirklich besprochen, aber er würde jetzt nicht sagen, ja, Daniel, mach das oder tu das, oder, sondern wir versuchen uns schon halt, ja, zumindest so gleichberechtigt zu sehen. Natürlich hat er deutlich mehr Erfahrung als ich, und ich frage wahrscheinlich ihn öfter nach Rat als er jetzt mich. Aber
ich meinte das auch nicht unbedingt im musikalischen Sinne, sondern überhaupt, wie man in dieser ganzen Gesellschaft der Musiker und der Musikindustrie zurechtkommt. Denn das ist ja gar nicht einfach. Das gibt es ja so viele gute Leute auch, und es ist schwer, sich durchzusetzen, das weiß ich. Um da Erfolg mitzuhaben und auch genug Engagements zu bekommen, da muss man ja auch immer kämpfen. Und wenn du da Menschen kennst, die in der Branche schon lange tätig sind, können die dir vielleicht da auch so zur Seite stehen ein bisschen.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ich denke halt, dass einfach mit einer gewissen Weitsicht auch die Sachen sehen.
Denn du hast ja schon 2 Universitätsabschlüsse gemacht, Scholarships absolviert in Los Angeles und in New York, und bist ganz oben da eigentlich, und jetzt möchtest du auch noch ein PhD machen.
Ist ja, das, aber das hat sich so ergeben. Nee, ist nicht, also
eher Interesse.
Das war eher, weil ich das Gefühl hatte, dass, also ich könnte ja jetzt auch aufhören zu studieren. Es ist zum einen eben, weil ich das Gefühl hatte, es braucht es. Es braucht es einfach für die vor allem für die Musikwelt in Deutschland, dass da einfach eine gewisse Wahrnehmung sich ändert, und ich einen kleinen Beitrag dazu leisten wollte. Und zum anderen, es hat sich einfach so ergeben, dann habe ich halt den Zuschlag bekommen für diese Stelle dort. Das ist halt eine Doktorandenstelle, wo ich halt dann auch an der Uni tätig sein kann und wo ich halt auch eine Bezahlung bekomme, was einfach bei Gitarre eben ganz schwierig ist, weil du halt nicht im Orchester spielen kannst. Du hast nicht so viele Mucken nennt man das, wie jetzt, also
das
so
kennen
so
wir Gigs, wohl das Wort.
Ja, wie jetzt andere Instrumente, vor allem halt bei klassischer Gitarre, Soloinstrument. Und genau, und wenn man jetzt nicht 24/7 in der Musikschule tätig sein möchte, dann ist das halt eine ganz tolle und aufregende Tätigkeit oder Alternative.
Ah ja, das heißt, du unterrichtest dort dann auch an der Uni?
Ja, ein bisschen. Also ich werde gezahlt dafür, dass ich halt diese Forschungsarbeit dort verfasse und leite. Aber ja, ich muss jetzt zum Beispiel im März, dann habe ich einen, so eine Art Lecture Recital, wo ich halt so eine kleine Präsentation gebe, wo ich auch ein, zwei Stücke vorspiele. Und ja, genau, also ich muss natürlich auch ein bisschen Präsenz zeigen dort und dann ein bisschen unterrichten, ein bisschen eben solche Sachen machen, klar.
Aber eigentlich geht es um die Forschungsarbeit, das hatte ich
eigentlich nicht verstanden. Aber ich denke, es ist mehr ein steuerrechtlicher Grund, weil wenn sie jetzt sagen würde, ja, du wirst jetzt gezahlt dafür, dass du halt bei uns Unterricht gibst, dann, also dann könnte man das nicht als Stipendium ausschreiben und dann müssen sie halt Steuern zahlen mehr und dann können...
Ja, dann wird es kompliziert.
Ja, genau. So sagt man, es hat damit nichts zu tun.
Ja, und jetzt bist du ja in Australien. Ist das dein erster Besuch hier?
Ja, mein allererster Besuch.
Wow.
Down Under, ja.
Du spielst verschiedenste Konzerte, die wir leider zur Zeit, wenn das Interview ausgestrahlt wird, alle verpasst haben. Mhm. Das ist ja wirklich traurig. Aber wie ist es denn dazu gekommen? Kannst du hier jemanden?
Ja, also mein Bruder wohnt hier und ist als Architekt tätig in Sydney. Und es gab ihm einfach die Idee, dass ich ihn besuche. Zum einen, aber zum anderen war das halt auch, hat sich einfach auch angeboten, dass man dann eine kleine Tour halt organisiert, ein paar Konzerte aneinander reiht. Und
wo hast du jetzt gespielt?
Also jetzt war ich Anfang der Woche, also heute ist Freitag, Valentinstag, 14. Februar.
Dein mittlerer Name,
genau.
Darauf kommen wir noch zu sprechen, musikalisch.
Genau. Und Sonntag habe ich gespielt in der Martin-Luther-Kirche in CBD. Dann bin ich nach Melbourne geflogen, dann habe ich in Brunswick am Montagabend im Radio auch gespielt. Dann Dienstag war ich in den Martin Luther Homes, das ist in Boronia. Das war so auch, haben sie halt so ein Nachmittagskonzert gemacht, das war super schön und auch viele Leute da. Und dann am Tag danach habe ich im Deutschen Club in Melbourne gespielt auch. Dann bin ich jetzt zurückgekommen, das war gestern, halt einen Tag noch, also geflogen halt zurück. Heute bin ich hier und am Sonntag spiele ich noch in der St. Christopher's Kirche in Croydon.
Ja toll, das ist ja eine richtig deutsche Konzertsammlung.
Ja, stimmt, aber irgendwie, das war jetzt nicht die Hauptintention.
Aber das hat sich so ergeben.
Es hat sich wirklich so ergeben, ja.
Ja, ist ja wunderbar.
Ich mache nur was mit Deutsch. Nein.
Und wie war der Erfolg? Wie hast du es empfunden hier mit den Menschen?
Sehr herzlich. Also es war, fand ich, sehr unterstützend und sehr, also sehr positiv und sehr, hat wirklich Spaß gemacht. Und also vor allem bei dem Konzert, das ist halt so ein, ich glaube, es nicht mal so betreutes Wohnen da, wo ich gespielt habe in Boronia. Dann waren manche von den älteren Bewohnern waren ein bisschen zu ehrlich und haben ein bisschen zu, und wie alt sind sie? Und ach so, alt sind sie schon?
Wie du? Mit,
ja, ja. Ich bin ja noch nicht mal 30, gell? Aber
das waren die alt.
Ja, also ich habe sie jünger eingeschätzt. Es waren so total enttäuscht so. Und ich hätte.
Vielleicht hatten die Wetten abgeschlossen.
Ja, wahrscheinlich sowas. Also, nein, aber das war total witzig eigentlich. Also, echt wirklich Spaß gemacht. Also alle waren wirklich sehr, sehr nett und sehr positiv. Und ja, wirklich hoffe, da irgendwann mal wieder zu kommen.
Ja, da freuen wir uns jetzt schon drauf. Und dann müssen wir das früher ankündigen.
Genau.
Aber du hast uns noch etwas zu bieten. Du hast nämlich deine Gitarre mitgebracht und kannst unseren Hörern hier etwas vorspielen.
Yes.
Was hast du denn mitgebracht?
Kleines Liebeslied von Franz Schubert.
Sie hörten ein Gespräch mit Daniel Marx, einem klassischen Gitarristen aus Deutschland. Und da er mich darum bat, lese ich jetzt das Gedicht vor, zu welchem das Schubert-Lied gesetzt wurde. Leise flehen meine Lieder durch die Nacht zu dir, in den stillen Hain hernieder, Liebchen, komm zu mir. Flüsternd schlanke Wipfel rauschen in des Mondes Licht, des Verräters feindlich lauschen, fürchte, holde, nicht. Hörst du die Nachtigallen schlagen? Ach, sie flehen dich. Mit der Töne süßen Klagen flehen sie für mich. Sie verstehen des Busens Sehnen, kennen Liebesschmerz, rühren mit den Silbertönen jedes weiche Herz. Lass auch dir die Brust bewegen, Liebchen, höre mich, bebend harre ich dir entgegen, komm, beglücke mich.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.